Trotzdem gehen die Frauen weiter auf die Straße und kämpfen für ihre Rechte, kämpfen für ihre Freiheit, kämpfen fürs Leben. Das ist Mut. Nicht zu wissen, ob ich nochmal nach Hause komme, wenn ich jetzt auf die Straße gehe und es trotzdem tun. Das ist Mut. Das, was ich mache, ist kein Mut. Denn letztlich habe ich nichts zu befürchten. Und das ist auch etwas, woran ich auch gerne erinnern möchte an uns alle, die wir hier in Deutschland, Österreich, Schweiz, im deutschsprachigen Raum. Wir haben gar keine Vorstellung davon, was es bedeutet, in solchen Ländern leben zu müssen. Wo all das, was wir haben, für diese Menschen das größte Geschenk wäre. Dass wir uns hier mit den Dingen beschäftigen dürfen, mit denen wir uns beschäftigen. Zum Beispiel, wie können wir besser schlafen? Wie können wir unsere Lebensqualität steigern? Dass ich heute Morgen aufstehe, mir ein Espresso mache, 20 Minuten meditiere, ein bisschen barfuß.
Think, Flow, Growcast. Ich bin Tim Böttner. Begleite mich auf einer Reise zu einem ganzheitlichen Verständnis von Bewegung, Gesundheit, Fitness und einem guten Leben. Werde der Experte für deinen Körper und Geist mit Wissenschaft, Biohacking und Leidenschaft, kombiniert mit der Weisheit unserer Vorfahren und der Natur. Ein Podcast mit Tiefgang. Herzlich willkommen zum Think Flow Growcast. Ich bin Tim Böttner und in meinem Podcast sprechen wir über alle Facetten der Gesundheit und des guten Lebens. In dieser Folge habe ich einen ganz besonderen Gast, der nicht nur ein erfolgreicher Autor ist, sondern mit seiner inspirierenden und absolut authentischen Persönlichkeit viele, viele Herzen berührt, wie auch meins. Unser heutiger Gast ist nämlich niemand Geringeres als Lars Ament. Ja, und Lars ist eben nicht nur ein preisgekrönter Schriftsteller, sondern auch ein motivierender Sprecher oder Mensch, der es wirklich versteht, mit seinen Worten und seinen erlebten Geschichten wirklich Herzen zu bewegen und zu berühren. Und ich bin mir sicher, dass auch du heute tief inspiriert wirst, weil wir tief in das Denken von Lars eintauchen, wie er Dinge angeht, wie Neugier und die Liebe zum Leben ihn letztendlich antreibt und wie er mit Ängsten umgeht. Und ja, auch Lars hat Ängste, wenn er vor vielen, vielen Leuten spricht, aber die Art und Weise, wie er damit umgeht, das ist eventuell etwas Besonderes, aber ja, im Grunde auch nichts Besonderes, weil das ist eigentlich was uns zu Menschen macht. Lars hat in den letzten 10, 15 Jahren mehrere Bestseller veröffentlicht und wurde dafür eben für seine einfühlsamen und tiefgreifenden Bücher zu Recht gefeiert. Beispielsweise hat er schon 2008 die Biografie mit Bushido geschrieben, die auch verfilmt wurde, und dann 5 Jahre später Das bescheuerte Herz. Sein neuestes Buch trägt den Titel Imagine, eine magische Geschichte über die Kraft der Musik, große Träume und wahre Erfüllung. Und zum gleichnamigen Titel Imagine ist Lars auch jetzt gerade noch auf Tour. Ich habe Lars vor einiger Zeit auf einer Gesundheitskonferenz kennengelernt und fand seine Art und Weise, wie er die Dinge angeht, super, super erfrischend, total wertvoll und freue mich deshalb wahnsinnig, das heute mit euch zu teilen. Wenn das Ganze für euch wertvoll ist, dann ist es auch für andere Menschen wertvoll und deshalb freue ich mich, wenn du den Podcast auf den sozialen Netzwerken teilst und Lars und mich darin verlinkst. Außerdem ist es immer super, super wertvoll, wenn du uns eine Bewertung bei Apple und Spotify hinterlässt. Das dauert nur 30 Sekunden und du unterstützt damit unseren Podcast. Ich freue mich wahnsinnig, euch mitteilen zu dürfen, dass endlich mein neuer deutscher Unlock Your Body Online-Kurs für euch verfügbar ist. Das ist der Online-Kurs, wo du auf den Säulen Bewegung, Atmung, Achtsamkeit und Körperlogik der Experte für deinen Körper wirst und das entwickelst, was ich Bewegungskompetenz und Körperintelligenz nenne. Als Special für euch habe ich eingerichtet, dass ihr die ersten 2 Wochen den Kurs kostenlos testen könnt. Den Link dazu findet ihr in den Shownotes. Nun wünsche ich dir eine gute Zeit und viel Freude und Inspiration mit Lars Ament. Ja, Lars, wir haben gesagt, wir springen direkt rein und into it. Was bringt deine Augen so richtig zum Leuchten? Du bist jemand, der hat super viel Feuer, der macht so viel Zeug, hat auch so viel erreicht. Und was bringt deine Augen so richtig zum Leuchten?
Also natürlich meine Tochter. Wenn ich ihr in die Augen schaue und sie lächelt, dann gibt es nichts Schöneres. Das bringt meine Augen immer zum Leuchten, ganz egal, was sonst so gerade passiert. Ansonsten Menschen, die auf ihrem Weg sind und die mit einer Begeisterung, mit einer Euphorie berichten von ihren ersten Erfolgen. Das bringt mich immer zum Leuchten. Und wenn diese Menschen dann auch noch sagen, wenn sie zu mir kommen, dass zum Beispiel ein Buch oder ein Podcast oder etwas, was ich geschrieben habe auf Social Media oder so, wenn das ein Teil davon war, dass sie auf ihrem Weg sind, das ist unbeschreiblich. Und das jedes Mal bringt meine Augen zum Leuchten. Also ich erkenne in solchen Momenten, auch wenn es oft anstrengend ist, warum ich das alles mache. Genau dafür, dass eine alleinerziehende Mutter, wie jetzt vor kurzem auf Tour, zu mir gekommen ist, die sich nach einer 3-Stunden-Show nochmal 2 Stunden angestellt hat, in der Signierschlange, einfach nur, um mir zu sagen, danke für das, was du tust, du hast mein Leben bereichert, vielleicht sogar gerettet. Also, das ist ungefähr das Besonderste, was man so als Feedback bekommen kann. Das, ja, bringt meine Augen zum Strahlen, mein Herz zum Leuchten. Und das sind so Momente, an die ich mich immer gerne erinnere, denn auch ich habe natürlich Tage, an denen es schwer ist und an denen ich mir so meine Gedanken mache, wofür mache ich das eigentlich alles? Und in diesen Situationen werde ich daran erinnert, genau dafür.
Ja, wunderschön. Und ich meine, du hast unfassbar viele Geschichten und ich kenne natürlich einen Bruchteil davon und ich lade jeden Hörer ein, ein paar Geschichten von deinen Geschichten kennenzulernen. Und ich erinnere mich an diese Geschichten, wo du Favela gegangen bist und da gelebt hast, das erfahren hast. Und das ist so mutig einfach nur. Oder andere Geschichten, die Geschichte mit deiner Frau, die Max Gottzimmer erzählt hast, auch tolle Geschichte, wie ihr euch im Hotelzimmer eingesperrt habt und einfach so unfassbar mutige Sachen. Was treibt dich dann? Was gibt dir diesen Mut an diesen krassen Erfahrungen?
Die Frage ist ja, ist das wirklich Mut? Oder ist das nicht vielmehr Neugierde aufs Leben? Also Mut ist für mich etwas anderes. Meine Tochter ist ja halb deutsch, also die deutsche Seite kommt von mir, die gebürtige deutsche Seite. Und dann ist sie auch noch 50% iranisch, also persisch, weil meine Frau eben zwar hier in Deutschland geboren ist, aber ihre Wurzeln im Iran liegen. Und wenn man ein bisschen die Nachrichten verfolgt hat in den letzten Jahren, weiß man, was im Iran los ist. Frauen, die auf die Straße gehen, werden verschleppt, weil sie zum Beispiel kein Kopftuch tragen wollen, weil sie in Freiheit leben wollen, weil sie ganz normal leben möchten. Und sie können es dort nicht und werden gefoltert, ins Gefängnis gesteckt, ermordet. Und trotzdem gehen die Frauen weiter auf die Straße und kämpfen für ihre Rechte, kämpfen für ihre Freiheit, kämpfen fürs Leben. Das ist Mut. Zu wissen, oder anders gesagt, nicht zu wissen, ob ich nochmal nach Hause komme, wenn ich jetzt auf die Straße gehe, und es trotzdem tun, immer wieder. Das ist Mut. Das, was ich mache, ist kein Mut. Denn letztlich habe ich nichts zu befürchten. Und das ist auch etwas, woran ich auch gerne erinnern möchte, an uns alle, die wir hier in Deutschland, Österreich, Schweiz, im deutschsprachigen Raum wohnen, leben. Wir haben gar keine Vorstellung davon, was es bedeutet, in solchen Ländern leben zu müssen. Wo all das, was wir haben, für diese Menschen das größte Geschenk wäre. Und dass wir uns hier mit den Dingen beschäftigen dürfen, mit denen wir uns beschäftigen. Zum Beispiel, wie können wir besser schlafen? Wie können wir unsere Lebensqualität steigern? Wie können wir uns besser ernähren? Wie können wir bessere Beziehungen führen? Wie können wir herausfinden, was unsere Aufgabe ist im Leben? Also all das, was ja so ganz viele Menschen eigentlich tun, dürfen, ist maximal privilegiert. dass ich heute Morgen aufstehe, mir ein Espresso mache, 20 Minuten meditiere, ein bisschen barfuß über den Balkon laufe, nach oben schaue, ist nicht selbstverständlich. Und genau das wird immer stärker meine Aufgabe als Erinnerer. Ich mag zum Beispiel auch den Begriff Life Coach nicht mehr so gerne. Ich versuche da einen anderen Begriff zu finden, und ich finde das Wort Erinnerer bisher eigentlich so die schönste Alternative. Ich möchte die Menschen daran erinnern, an das, was schon da ist. Und dass sie den Fokus auf das setzen sollten, was schon da ist, und nicht ständig auf das sich konzentrieren, was noch nicht da ist. Viele Menschen wollen immer noch mehr, noch mehr, noch mehr, und ich versuche zu sagen, nein, nein, nein. Das Glück liegt im Gegenteil noch weniger. Und deswegen würde ich nicht sagen, dass ich mutig bin, ich bin neugierig aufs Leben, ich nutze die Chancen, die dieses Leben mir gibt, die das Universum mir jeden Tag vor die Füße wirft, und ich mache Werbung dafür, dass jeder Mensch das tut, der es kann. Denn wir kriegen alle diese Chancen vor die Füße gelegt, alle. Jeden Tag. Bei jedem Menschen sehen diese Chancen anders aus, aber trotzdem bekommen wir sie. Und oft übersehen wir sie, weil wir zu oft hier aufs Handy gucken, weil wir zu oft in Gedanken in der Vergangenheit sind oder in der Zukunft. Und dabei das Schönste, Wertvollste verpassen, was es gibt, nämlich den jetzigen Moment.
Ja, wunderschön. Es ist so, es kommt mir so, so paradox vor, dass wir einerseits so, so wunderbar frei sind. Also ich bin früher auch aufgestanden, ich durfte auch rausgehen, barfuß raus, so wunderschön. Und dann erschaffe ich mir aber regelrecht oft selber irgendwie mein Gefängnis, indem ich, ja, viele Medien bin oder wo auch immer irgendwie bin. Und ja, es ist ganz interessant, weil dein Podcast heißt nun Auf ein Espresso mit Lars Arment. Und ich habe gerade gedacht, okay, ich mache auch einen Espresso mir davor, habe gemerkt, hey, ich habe nur einen fast inkoffinierten Espresso, und den kann ich nur mit so einer Pour-Over-Maschine machen, also ohne meine 12 Bar Druck. Und okay, mein Espresso war also nicht die beste Qualität, und ich hatte keine 12 Bar Druck, sondern ich hatte, ja, keinen optimalen Espresso. Und wenn ich das für eine Sekunde jetzt reflektiere mit dem, was du verglichen hast mit den Frauen im Iran oder so vielen Prozent der Weltbevölkerung, dann setzt in mir sofort eigentlich so ein Charme regelrecht ein, wie ich diesen Gedanken haben konnte, dass ich so arm dran bin, dass ich nicht meine tolle 12 Bar Espresso-Maschine habe oder so. Ja, und ganz viel Demut und damit auch Erfüllung plötzlich, ja. Ja.
Das heißt ja nicht, wenn ich meine Geschichten erzähle und auch die Menschen erinnere oder versuche zu erinnern, wie glücklich sie eigentlich jetzt schon sind. Das heißt ja nicht, dass man nicht trotzdem jeden Tag versuchen kann, das Bestmögliche rauszuholen aus dem Tag. Also ich habe auch einen Siebträger in meiner Küche. Ich versuche mir jeden Tag einfach einen guten Espresso zu machen. Das klappt mir mal besser, mal schlechter. Und wenn es mir nicht gelingt, ist auch okay. Ja, das ist kein Problem. Oder ich weiß noch, den leckersten Kaffee meines Lebens habe ich mal in der Favela getrunken, in Rio de Janeiro, in der Rocinha. Das ist eine der größten Favelas in Rio. Den hat unser Nachbar damals mit einer ganz einfachen, Bioletti-artigen Maschine gemacht auf einer Herdplatte. Und diese Maschine hat, glaube ich, 8 Euro gekostet. Und der hat besser geschmeckt als jeder Espresso, den ich aus einer 5.000 Euro Profimaschine getrunken habe. Einfach weil alles gestimmt hat. Das waren leckere Bohnen aus der Umgebung, das Aroma der Luft, die Menschen, der Zeitpunkt. Also das war für mich wirklich ein ganz besonderer Moment, weil ich gemerkt habe, du brauchst im Leben nicht viel Geld, um wirklich ganz besondere Momente zu haben. Und der beste Kaffee, ja, wenn er mit Liebe zubereitet ist, schmeckt er eh besser, als der beste, in Anführungsstrichen, Kaffee der Welt, der aus einer super teuren Maschine kommt. Also, ja.
Ja, das ist so spannend. Ich mag das so, was du sagst mit dem Erinnern. Weil, also in einer Perspektive, ich unterrichte ganz viel Gesundheit und auch Bewegung, und eine These von mir oder was auch immer, dass ich eigentlich auch, dass wir uns nur erinnern dürfen, dass wir alle mehr oder weniger perfekt, wir werden alle perfekt geboren, wir vergessen das irgendwie. Das sehe ich bei meiner Tochter, das siehst du bei deiner Tochter sicherlich genauso, wie diese Wesen sich wunderbar einfach entwickeln, wenn niemand eingreift. Und paradoxerweise gehen die Dinge eher schief, wenn wir eingreifen. Also natürlich, zum gewissen Maß gibt es Erziehung sowas, aber zum anderen Maß ist die Natur eigentlich perfekt. Und das resoniert so stark in mir, ja.
Absolut. Und meine Tochter, die ist jetzt 2,5, und ich merke durchs Beobachten, wie sehr ich lerne. Weil sie die Dinge einfach anders machen würde, als ich es ihr erklären würde. Und sich dann immer wieder auch mal zurücknehmen und zu sagen, woher weiß ich es denn besser? Lass doch dieses kleine Wesen es selbst entdecken. Und wenn sie um Hilfe fragt, dann bekommt sie die Hilfe. Aber vielleicht schafft sie es auch selbst. Und besser, auf ihre Weise. Weil sie natürlich ganz jungfräulich an alles rangeht. Und weil sie die ganzen Regeln, die wir Erwachsenen kennen, noch nicht kennt. Und vielleicht erfindet sie neue Regeln. Und diesen Raum zu lassen, ich glaube, das ist ganz wichtig in der Erziehung und auch in meiner Rolle als Vater, dass ich mich sehr zurücknehme, dass ich nicht versuche, ihr zu erklären, wie es geht, und dass ich ihr die Sicherheit gebe, dass ich immer da bin, dass sie die Gewissheit hat, dass sie geliebt wird und dass sie alles richtig macht und dass sie nichts machen muss, um geliebt zu werden. Und dass sie die Freiheit besitzt, Fehler machen zu dürfen, zu scheitern, zu lernen, aufzustehen, es neu zu machen, zu probieren. In der Hoffnung, dass sie dieses Mindset dann später auch mitnimmt in ihr Leben. Hm. In ihr erwachsenes Leben.
Ja. Die kindliche Neugier irgendwie behält, ja.
Absolut, ja.
Ja, ich habe dich, ich weiß nicht, auf dem Flowfest kennengelernt, aber wahrscheinlich dann mehr eben auf dem Balkenkreis in Bad Dürrheim. Und ich meine, du warst ja zu vielen, nennen wir es einfach mal, auch Gesundheitsoptimierungskonferenzen mehr oder weniger, um das mal hart auszudrücken. Ich fühle das nicht so, aber Biohacking, auch viele meiner Hörer sind ja irgendwie an Gesundheitsoptimierung quasi interessiert. Und du hast ja dann auch einen Einblick in diese Welt quasi bekommen. Aber was du erzählst, da merkt man ja, okay, so dein Mindset ist ja doch irgendwie ein bisschen was anderes. Oder was ist so, was sind deine Beobachtungen, wenn du in diese Blase quasi reinschaust? Was nimmst du da wahr und was würdest du vielleicht auch unübergriffig quasi zu sein, aber was würdest du in deiner Rolle als Life-Coach oder Erinnerer quasi dann vielleicht auch für Tipps rauskristallisieren?
Das Interessante ist ja, dass jeder und jede, ob man es weiß oder bewusst wahrnimmt oder nicht, in einer Bubble ist. Ja, also wenn du Lehrerin bist, dann bist du auch in der Bubble. Wenn du Autor bist, bist du in deiner Bubble. Wenn du Motivationscoach bist oder wie auch immer man das nennen mag, bist du auch in deiner Bubble. Und so ist jeder von uns in seiner Bubble. Manche Bubblen überschneiden sich. Aber letztlich ist da jeder in seiner eigenen kleinen Welt drin. Und was mir überall auffällt, auch in der Bubble, in der du bist, ist, dass es viel Quatsch gibt und einiges, was wirklich wertvoll ist. Und die große Kunst besteht darin, das rauszufiltern, was einem persönlich hilft und was wirklich auch ja ein Fundament hat, und alles andere so ein bisschen wegzufiltern. Das ist in meiner Bubble genauso. Also die Bubble der Persönlichkeitsentwicklung, da gibt es so unendlich viel Blödsinn und Menschen, die, ja, wo man wirklich sagen muss, Vorsicht, hier wird es zum Teil auch gesundheitsschädlich. Aber es gibt auch Menschen, die ein reines Herz haben und die das aus den richtigen Gründen machen und die auch wirklich wissen, wovon sie sprechen. Und ich appelliere da einfach an alle, benutzt euer Gehirn, denn es ist da aus einem gewissen Grund. Ihr habt dieses Gehirn bekommen, macht euch eure eigenen Gedanken und benutzt euer Herz. Und wenn ihr bei jemandem das Gefühl habt, da stimmt was nicht, dann ist es in der Regel richtig. Und dann geht einfach weiter und probiert was Neues aus. Und so ist das, bei den Menschen, mit denen du dich normalerweise umgibst, in deiner professionellen Welt eben auch so. Es gibt Menschen, die resonieren mit mir, und es gibt andere Menschen, da sage ich, okay, ich brauche jetzt kein Wasserumwandler für 5.000 Euro. Vielleicht brauchen das andere, aber ich brauche es für mich nicht. Und da einfach ein bisschen mit einem offenen Herzen rangehen, sich alles anschauen und sagen, okay, das ist nicht für mich, das auch nicht, das auch nicht, das auch nicht. Aber ich glaube, das da, diese eine Sache, das könnte mir helfen. Ich gebe dir ein ganz konkretes Beispiel. Ich war auf dem Biohacking-Kongress in Bad Dürheim und habe dort eine Brille geschenkt bekommen, die das, jetzt will ich nichts Falsches sagen, die man abends aufzieht, um, ich glaube, das Blaulicht rauszufiltern.
Ja. Ich kann dich natürlich da mehr oder weniger korrigieren. Also das ist auch sicher so Lichtblock, die Brillen machen. Und ich weiß ja auch, du hast wahrscheinlich von Daniel bekommen, Daniel Senkter.
Ja, genau.
Sponsoren sogar mein Podcast. Also ab und zu hören die Hörer auch Werbung quasi von Daniel.
Ah, verstehe.
Die Brillen, genau. Weil ich für mich beobachtet habe, dass es mir sehr hilft, und Hörer beobachtet haben, dass es ihnen sehr hilft. Genau.
Genau. Und ich habe von dieser Brille noch nie was gehört gehabt. Und ich habe dann diese Brille geschenkt bekommen und hab die dann hier zu Hause bei uns auf dem Küchentisch liegen gehabt. Und meine Frau hat die aufgezogen, intuitiv, ich habe nichts gesagt. Und seitdem habe ich gemerkt, wie sie abends immer mit dieser Brille rumläuft. Und sie sagt, ja, das hilft mir besser einzuschlafen. Und da merke ich dann, okay, das ist einfach, da hat das Leben den Beweis erbracht, dass es was bringt. Vielleicht auch nicht für jeden Menschen, aber bei uns hat es funktioniert. Und das meine ich mit, probier alles aus, schau, ob es was mit dir macht, und dann entweder bleib dabei oder tu es weg. Und diese Brille, die hat einfach einen guten Effekt gehabt und hat funktioniert. Und da kann ich sagen, okay, das steigert deine Lebensqualität, weil du einfach besser einschläfst. Und somit, ja, alles okay.
Es ist so, das klingt bei dir so einfach, und ich behaupte, es ist ja eigentlich so einfach. Also ich probiere was aus, ich spüre meinen Körper und dann weiß ich es oder weiß ich es nicht. Und ich spüre immer so auch in meiner Blase, wie alles tausendmal zerredet wird, intellektualisiert wird, argumentiert wird, unfassbar viel Komplexität erstellt wird. Und manchmal denke ich, genau das, was du beschreibst, ey, ich probiere es aus und dann weiß ich es oder weiß ich es nicht. So, und fertig.
Mhm. Und dann werden die Dinge absolut. Ich habe mal ein Buch geschrieben mit einem Arzt zusammen, mit dem Professor Sven Götschling. Der ist Palliativmediziner, Schmerztherapeut an der Uniklinik des Saarlandes, ist dort Chefarzt und ist einer der renommiertesten Schmerztherapeuten Europas. Und wir haben ein Buch geschrieben, das heißt, wir haben drei Bücher zusammengeschrieben, aber ein Buch heißt Wer hilft, hat Recht. Entschuldigung. Was hilft, hat... Jetzt muss ich selber kurz gucken. Wer hilft? Ja, jetzt bin ich gerade selbst von meinen eigenen Gedanken. Wer hilft, hat Recht. Ich würde fast sicher sein, dass das der Titel ist. Aber sinngemäß ist die Message, wenn dir etwas hilft, egal was, dann gibt es dagegen nichts zu sagen. Ach, richtig, genau. Wer heilt, hat Recht, so rum, genau. Und Und damit ist eigentlich alles gesagt. Ich habe jetzt vor kurzem etwas Neues probiert. Ich habe nämlich seit vielen, vielen Jahrzehnten Kopfschmerzen. Immer und immer wieder. Ich habe Wetterkopfschmerzen. Ich habe Verspannungskopfschmerzen. Und ja, habe jetzt was ausprobiert. Das ist ein Säure-Base-Pulver. Das hat mir jemand empfohlen und ich habe das ausprobiert. Zweimal am Tag, 30 Minuten, bevor du morgens was zu dir nimmst und dann am Nachmittag 30 Minuten vorm Essen, vorm Abendessen. Und ich habe es ausprobiert, jetzt einen Monat lang, und ich würde sagen, es hatte einen positiven Effekt. Die letzten Wochen waren sehr stressig für mich. Ich war auf Tour, ich war viel unterwegs. Ich habe nicht viel geschlafen, viel Stress gehabt. Das heißt für mich eigentlich der ideale Zeitpunkt, um Kopfschmerzen zu kriegen. Und ich hatte gefühlt weniger Kopfschmerzen als erwartet. Also ich hatte Kopfschmerzen, sind jetzt nicht völlig weggegangen, aber so, ich würde sagen, vielleicht 30-35% weniger. Jetzt kann man natürlich sagen, ja, liegt das jetzt an dem Pulver? Ist es ein Placebo-Effekt? Woran lag es wirklich? Das kann ich jetzt nicht beurteilen, aber müsste ich jetzt eine Einschätzung geben, könnte ich sagen, es hatte einen positiven Effekt auf mich. Und das ist doch schon mal okay. Und dann würde ich jetzt sagen, ich mach mal weiter und guck, was passiert. Wenn ich jetzt merke, es hat überhaupt keinen Effekt, ich habe genauso viel Kopfschmerzen wie vorher, dann kann man sagen, ich habe es probiert, alles okay, weg damit. Es ist so einfach. Probier alles aus, was mit dir resoniert. Wenn du merkst, das hilft mir, bleib dabei. Wenn du merkst, nö, kostet nur Geld, hilft aber nicht, weg damit. Und wie du gerade gesagt hast, man muss nicht alles überintellektualisieren. Man muss nicht alles irgendwie auch überdramatisieren. Einfach mal machen. Ich weiß noch, ich habe mal ein Event gemacht in Berlin und da kam jemand aus München, ein Gast, und der hat mir erzählt, dass er jeden Tag 15 oder 20 Tabletten nimmt, sich alle also der kannte sich total aus mit allen Nahrungsergänzungsmitteln, die es so gibt, alle Studien gelesen. Der war überintellektuell, was das angeht. Das war so ein richtiges, nicht nur ein Hobby, das war eigentlich schon so auch Lebensinhalt. Und dann habe ich ihn gefragt, wenn du das jetzt mal vergleichst zu deinem Leben vorher, ohne all die Hilfsmittelchen. Der hat zum Beispiel auch alle 3 Wochen sein Blut testen lassen und genau ins Detail wollte er gehen, wie sind die Merkmale und so weiter, wie sind die Marker im Blut und so. Und da habe ich ihn gefragt, aber fühlst du dich heute besser als vorher? Hat er gesagt, nee, eigentlich nicht. Eigentlich hat sich nicht viel verändert, aber es macht mir Freude, mich damit zu beschäftigen. Und auch das ist ja total in Ordnung. Und oft ist es ja wirklich nur ein Gefühl. Ich nehme zum Beispiel, wenn ich krank bin, jetzt auch im Herbst, nehme ich so ein Mittel morgens, da ist quasi so alles drin. Ja, da sind alle Mineralien, Vitamine, und da ist irgendwie alles drin, was du brauchst. Ob das jetzt mir hilft oder nicht, kann ich gar nicht sagen, aber es gibt mir ein gutes Gefühl. Und das reicht ja manchmal schon.
Du hast total wertvolle Sachen gesagt, also einmal hast du gesagt, wo du den Mann gesprochen hast mit den ganzen Pillchen und so weiter, aber es macht ihm Freude und das ist okay. Weil zum Beispiel ich persönlich, ich probiere auch viele Sachen aus, und oftmals machen die mich nicht unbedingt jetzt gesünder, bringt mich nicht weiter in dem Sinne irgendwie, aber es macht mir Freude, das zu experimentieren und jedes immer alles eine neue Erfahrung. Und dann sage ich mal, hey, das muss kein anderer ausprobieren, aber es macht mir Freude. Und es ist schön, was du gesagt hast, solange das Freude macht, ist das auch wieder eine gute Sache. Ja.
Genau, weil Biohacking als Überbegriff, das ist ja auch ein Lifestyle. Ob jetzt alles gleich einen messbaren Wert haben muss, was dort gemacht wird, ist gar nicht so entscheidend. sondern es geht darum, ich möchte einfach bewusst durchs Leben gehen. Ich möchte ja meinen Körper vielleicht transformieren oder ich möchte auch ja weg, vielleicht auch ein bisschen vom Mainstream. Ich möchte so meine eigene kleine Nische finden mit den Menschen, die ähnliche Interessen haben, in den Austausch gehen. Und das hat ja auch einen großen Wert. Wenn du als Hobby Fußball hast, findest du auch nicht jedes Element vom Fußballspielen wahnsinnig aufregend. Und nicht alles hat im Fußballtraining irgendwie einen sinnvollen Nachklang. Manchmal ist das Biertrinken nach dem Training, was jetzt vielleicht für den Körper nicht unbedingt super ist, aber für das Gemeinschaftsgefühl unglaublich wertvoll ist. Ja, da muss man abwägen. Ja, will ich jetzt nur die besten Werte haben oder will ich ein Spiel gewinnen? Weil das Kollektiv einfach zusammengewachsen ist. Und so ist es ja im Biohacking auch. Man sollte nicht alles auf die Goldwaage legen und am Ende auch so ein bisschen Mensch bleiben und Spaß dran haben. Ja, und auch jedem so seine Spleens auch zugestehen.
Erstens ein bisschen Mensch werden, da würde ich dir fast sogar widersprechen. Weil für mich ist, wenn ich das Biohacking benutzen würde, möchte ich mit allem mehr Mensch werden. Also für mich ist der einzige, das ist aber mein persönlicher Weg, für mich ist alles, was ich tue, bei jeder Erfahrung, die ich sammle, darf immer den Zweck dienen, dass ich noch mehr Mensch werde. So. Und wenn ich merke, ich werde irgendwie weniger Mensch eigentlich, so entferne mich davon, dann bin ich auf dem falschen Weg. Das ist immer so mein Kompass. Mich und das Tool,
auf jeden Fall
mehr kennenzulernen, ja.
Ja, auf jeden Fall. Ganz sicher.
Du hast so schön gesagt, ja, wir dürfen unseren Kopf einschalten, denken und wir dürfen unseren Herzen folgen. Und das ist natürlich so wunderschöner Spruch, so ich sag mal so ein Kalenderspruch. Aber wie sieht bei dir so ein innerer alchemistischer Vorgang quasi aus? Also wie ist bei dir der Prozess, dass du quasi wie folgst du deinem Herzen? Wie äußert sich das bei dir?
Das klingt natürlich gut, ne? Folge deinem Herzen. Aber man kann das auch ein bisschen umformulieren und sagen, höre auf deine Intuition. Ich bin der felsenfesten Meinung, dass jeder von uns weiß, was richtig für ihn ist. Nur oft trauen wir uns nicht, zu uns zu stehen. Oder wir haben das Gefühl, wir müssen etwas darstellen, um geliebt zu werden. Wir müssen das machen, was andere von uns erwarten. Also oft machen wir Dinge nicht, weil wir Angst haben zu scheitern und dann andere sagen könnten, siehst du, wir haben es dir ja gleich gesagt. Und was ich beobachte ist, viele Menschen wissen, was sie tun sollten, holen sich dann aber erstmal im Außen die Bestätigung, die Absicherung, ob das auch wirklich gut ist, wie sie sich entscheiden möchten. Und viele Menschen fragen ja auch nicht wirklich um deine Meinung, sondern sie fragen nur, damit sie eine Bestätigung für das kriegen, was sie selbst unterbewusst schon entschieden haben. Und deswegen, so gehe ich ran. Wenn ich eine neue Aufgabe vor mir liegt oder eine neue Entscheidung vor mir liegt, auch beruflich, mache ich etwas nicht, dann ist es immer so, wenn ich ganz tief in mich reinhöre, weiß ich schon längst, wie die Entscheidung getroffen ist. Nur was danach passiert, dann kommt der Kopf. Das Herz weiß sofort, was richtig für dich ist. Aber der Kopf will abwägen, okay, die Bezahlung ist gut, aber mache ich mich lächerlich, wenn ich das mache? Ist es glaubwürdig? Wer ist da sonst noch so? Also all das, was das Ego so bestimmt. Aber intuitiv kenne ich die Antwort schon. Und es gibt eigentlich so drei, bei Entscheidungen so drei Fragen, die ich mir immer stelle. Und bei diesen drei Fragen müssen immer zwei Fragen mit Ja beantwortet werden. Also zwei von drei müssen immer da sein. Bringt es mir Geld? Ist die erste Frage. Habe ich Spaß? Das ist die zweite Frage. Kann ich dort was lernen? Ist die dritte Frage. Und wenn zwei von diesen drei Fragen ich mit Ja beantworten kann, dann in der Regel mache ich das. Wenn aber nur das Geld dasteht und ich habe keinen Spaß dran, ich kann nichts lernen, mache ich es nicht. Weil ich habe es vorhin gesagt, eine 2-jährige Tochter und ich möchte jeden Tag, in dem ich nicht mit ihr verbringen kann, der muss ganz klar ja einen Mehrwert haben, warum ich nicht hier sein kann. Weil die ersten Jahre mit einem kleinen Kind, das sind die allerwichtigsten und ich werde nicht einfach irgendwo hinfahren, um dort Zeit zu vertrödeln, wenn ich auch bei meiner Tochter hätte sein können. Also muss es immer einen guten Grund geben. So sehe ich das und so treffe ich Entscheidungen und dann wird's relativ einfach.
Lasst uns eine kurze Pause machen und uns beim Sponsor für diese Episode bedanken und eine Herzensempfehlung aussprechen. Der Sponsor, meine Empfehlung, ist Everydays aus Berlin. Everydays machen hochwertigste Nahrungsergänzungsmittel, die ich sehr gerne täglich nutze. Eine Empfehlung ist Smart Protein. Klar, die Basis sollte immer eine naturbelassene Ernährung sein, aber nicht immer kannst du etwas essen, möchtest du etwas essen oder verträgst du die Lebensmittel. Eine ausreichende Proteinversorgung ist essentiell für Muskeln, Bindegewebe, Haut, Haare, alle Organsysteme und auch Hormone und Neurotransmitter, eben alle Systeme deines Körpers. Dabei sollte die Proteinquelle den Körper nähren und aufnehmbar sein, aber eben kaum belasten. Und da können essentielle Aminosäuren hilfreich sein. Meine Empfehlung sind die reinen und kristallinen essentiellen Aminosäuren von Everydays. Sie liefern deinem Körper die Bausteine für Gesundheit, Fitness und Langlebigkeit. Sie helfen dir, weniger Hunger zu empfinden, Muskelkatabolismus zu beschränken, auch im Alter, und eben mehr Energie zur Verfügung zu haben, ohne richtig zu essen und ohne die Verdauung zu belasten. Das ist doch ideal bei Unverträglichkeiten, Autoimmunerkrankungen, Reizdarmsymptomen oder wenn du fastest. Und in diesem Sinne sind die essentiellen Aminosäuren so etwas wie das Schweizer Taschenmesser. Ich persönlich nehme die essentiellen Aminosäuren gerne am Morgen, wenn ich nüchtern bin, vor meinem Training, auch gerne in meiner Fastenphase oder vor dem Schlafen, um mich besser zu regenerieren. Weitere Empfehlungen meinerseits von Everydays sind zum Beispiel der Adaptogenkomplex Live mit zum Beispiel Rosenwurz, Ginkgo-Extrakt, Ashwagandha-Extrakt, Safran-Extrakt und auch B-Vitamin für eine stressreduzierende und leistungsfördernde Wirkung. Schau sehr gern bei www.everydays.de vorbei und wenn du meinen Code ThinkFlowGrow15 benutzt, dann sparst du einerseits 15% auf deine Bestellung, andererseits unterstützt du natürlich dich und deinen Körper, meinen Podcast und ein großartiges Unternehmen aus Berlin. Vielen lieben Dank dafür. Ja, es ist wieder diese Schwierigkeiten der Einfachheit. Also die Fragen sind wunderschön. Bringt es mir Geld? Habe ich Spaß? Habe ich Freude? Und lerne ich was dabei? Das ist ja wunderschön. Und meiner Erfahrung braucht es dann aber eben also zwei Dinge. Ich könnte sagen Mut, aber für mich fühlt es sich immer viel mehr wie Vertrauen an, dieser Intuition zu vertrauen. Also einerseits irgendwie Mut, aber wenn das Vertrauen groß genug ist, dann braucht man vielleicht keinen Mut mehr. Aber ich kenne das so gut, erstmal von mir selber und auch eine Beobachtung von vielen. Wir haben dieses Wissen, was richtig für uns ist, und dann trauen wir uns quasi doch nicht, weil irgendwie sind wir so, ich weiß nicht, von uns abgelenkt, dass wir unserem Körper, dieser Intuition, ich persönlich spreche ja ganz viel über den Körper, also für mich ist dieses Ja immer ein bisschen eine körperliche Erfahrung, wie ich größer nach vorne werde, heller werde, und Nein ist für mich, ich werde kleiner, gehe nach hinten, werde dunkler. Das ist für mich diese Erfahrung, die ich mit Ja und Nein mache. Und ich habe so viele Dinge auch, habe ich ein Ja gespürt, dann mein Intellekt. Ich sage immer so, ja, ich bin sehr intelligent, und das ist auch das größte Problem, weil intellektuell so, weil ich kann mir so viel rechtfertigen und das tun, was mein Körper, also das Gegenteil tun, was mein Körper mir sagt. Also ich nenne das so meine eigene intellektuelle Arroganz quasi. und das erzähle ich so, weil ich glaube, ganz viele Hörer erkennen sich da wieder, wie wir Dinge überintellektualisieren und dann nicht auf dem Körper hören. Und das braucht Vertrauen und Mut. Oder wie würdest du es beschreiben?
Ja. Mut, habe ja schon was gesagt zu, aber Selbstvertrauen. Also ganz oft treffen wir Entscheidungen, weil wir nicht auf uns selbst wetten, sondern wir gehen den scheinbar einfachen Weg. Und die Frage ist immer, sind wir auf dieser Welt, um immer den einfachen Weg zu gehen? Oder sind wir hier, um auch das Leben mal zu erleben mit allen Facetten? Es gibt da dieses schöne Bild des Schiffes. Ja, also ein Schiff, ein großes Schiff ist nicht dafür gebaut worden, um sicher am Hafen zu stehen. Wo es angeleint ist, wo nichts passieren kann, wo die Leute dran vorbeigehen, vielleicht mal gucken. Ein Schiff wurde gebaut, um rauszufahren aufs Meer, sich gegen die Wellen zu stemmen, Stürme zu überstehen und irgendwann am anderen Ende in einem anderen Hafen wieder einzulaufen. Oder um auch wieder sicher zurückzukehren in den Heimathafen. Dafür wurden Schiffe gebaut. Und der Schiff, das sind wir und das Meer ist das Leben. Und manchmal muss man sich, ja, aufraffen, das Sofa verlassen, den Hafen verlassen, raus ins Leben gehen, raus aufs Meer fahren, um dann das Leben dort zu erleben. Ich glaube, nur da ist Wachstum möglich. Wenn du, es gibt einen schönen Satz von Rumi, dem berühmten Dichter, der hat gesagt, wenn du die Welt erobern möchtest, höre nicht auf die, die ihr Leben lang ihr Dorf nicht verlassen haben. Also höre auf dich, höre auf deine Intuition, frag dich, was will ich in meinem Leben noch erreichen? Wer will ich sein in diesem Leben? Und dann go for it. Probier es einfach aus. Was soll schon passieren? Und oft ist die Angst vor der Angst viel schlimmer als das Leben selbst. Oftmals verkatastrophisieren wir unsere Zukunft. Und wie oft ist es denn schon mal wirklich eingetroffen? Also wie oft ist deine Welt untergegangen? Wie oft ist alles so schlimm geworden, dass es keinen Ausweg gab? Ich würde behaupten, so gut wie nie.
Und paradoxerweise sind das oft die Geschichten, die wir unser Leben lang am liebsten erzählen. Das ist ja das Paradoxe, dass das unsere Heldengeschichten sind, die wir so gerne weitertragen, wenn es mal wirklich schief gelaufen ist oder so.
Genau. Ja, absolut. Also ich war jetzt auf Tour und ich war in Leipzig und in Leipzig ist zum ersten Mal was passiert, was an den Abenden vorher nicht passiert ist, denn es gab einen Technikausfall. Und in meinem Live-Programm habe ich viele Videos und es läuft Musik und es gibt ein Programm und einen Ablauf. Also ich bin schon auch angewiesen darauf, dass die Videos zur richtigen Zeit laufen. Wie bei einem Konzert kann man sich das vorstellen. Und in Leipzig, ja, die Videos liefen nicht, die liefen zu spät, zeitversetzt. Manchmal liefen sie ohne Musik, dann wieder mit Musik. Dann hat sich auf einmal das Handy des Tontechnikers eingeloggt in die Lautsprecher und dann ging auf einmal Siri an und alles war wahnsinnig witzig. Und ich hatte den Spaß meines Lebens auf der Bühne. Einfach weil es so unerwartet war und weil ich gemerkt habe, okay, das sind jetzt die Wellen, das ist jetzt der Sturm, gegen den ich mich als Schiff werfen darf. Also es wäre doch langweilig, wenn immer alles glatt läuft im Leben, wenn alles immer nach Plan läuft. In diesen Momenten, wo du auf der Bühne stehst vor 500 Menschen und die Dinge nicht so klappen, wie es besprochen war, das sind die Momente, wo du in deiner Persönlichkeit ein Stückchen wächst. Weil du feststellst, okay, jetzt liegt es an mir, was ich aus diesem Moment mache. Und das ist auch ein ganz schönes Bild, finde ich. Es kommt nicht drauf an, was dir passiert im Leben, sondern wie du darauf reagierst. Und ich habe es einfach mit Humor genommen, habe einen Spaß gemacht und alle haben gelacht. Und dann war das Thema erledigt. Und irgendwann lief das Video wieder nach 30 Sekunden und wir haben weitergemacht. Und ich bin sowieso der Meinung, nimm dich selbst nicht so ernst. Nimm's mit Humor. Versuche nicht irgendwie in jeder Situation ein Superheld zu sein. Sag lieber, ey Leute, ich hab gerade keine Ahnung, was hier passiert. Ich könnte jetzt einen Witz erzählen, aber mir fällt keiner ein. Am liebsten würde ich jetzt einen Espresso trinken, aber ist auch keiner da. Habt ihr irgendwas zu sagen? Fällt euch irgendein Witz ein? Und dann hat jemand gesagt, hier vorne, der Stefan hat Geburtstag. Ah, du hast Geburtstag. Und schon habe ich die Pause genutzt und haben wir ihm ein Geburtstagslied gesungen. Das hat eine Minute gedauert, Happy Birthday. Und danach hat die Technik wieder funktioniert und dann lief das Video. Okay, super, jetzt können wir das Video angucken. Also vertraue dir, dass am Ende schon alles gut gehen wird. Es muss nicht perfekt sein. Und das ist, glaube ich, was ganz wichtig ist. Das Leben ist nicht perfekt. Du bist auch nicht perfekt. Die Natur ist nicht perfekt. Das Universum ist nicht perfekt. Nichts ist perfekt. Also verabschiede dich von diesem Gefühl, Dinge perfekt machen zu müssen. Mach es ehrlich, mach es authentisch, geh deinen Weg, nimm die Menschen mit auf deinem Weg. Und was mir aufgefallen ist, je authentischer du bist, je ehrlicher du bist, je ja menschlicher du bleibst, desto mehr können sich andere Menschen damit identifizieren, weil sie nämlich genauso sind. Und Menschen, die irgendwo zum Beispiel jetzt in meinem Fall sich auf eine Bühne stellen und sagen so, ey, ich bin der Größte, ich glaube, ja, wem will dieser Mensch gefallen? Was ist seine Aussage? Es weiß doch sowieso jeder, dass es nicht so ist.
Ja. Ich mag das Bild mit dem Schiff, was du konstruiert hast, so wundervoll, weil ich habe früher manchmal im Kopf so gehabt, der Fels in der Brandung zu sein. Der Fels in der Brandung, der ja immer stabil bleibt. Der Fels in der Brandung. Und ich mag das, die Idee von einem Schiff oder einem Surfer, aber viel mehr. Also nicht sich dem Leben entgegenzusetzen, sondern Resilienz heißt für mich eigentlich vielmehr eben die Wellen zu surfen, wie das Schiff oder der Surfer, und darauf zu agieren und das Leben da so wirklich zu spüren. Das finde ich wunderschön.
Ja, also Surfen ist sowieso eine der schönsten Dinge, die man so machen kann. Du bist eins mit der Welle, mit der Natur. Im Idealfall springen noch ein paar Delfine irgendwo hinten rum. Und du bist im Flow, du bist eins mit der Welle, du bewegst dich, du vergisst die Zeit. Ja, ist schön. Habe ich als Kind viel gemacht, surfen gewesen. Ich war ja eh so ein Skaterboy.
Krass, ich habe auch zehn Jahre war ich nur Skateboard fahren. Das war meine ganze Kindheit und Jugend.
Krass. Also Skateboard fahren, Tag und Nacht. Ich konnte nie verstehen, wie Freunde gesagt haben, heute habe ich keine Lust, Skateboard zu fahren.
Wenn es geregnet hat, bin ich entweder Tony Hawk's Pro Skater gespielt oder Fingerboard fahren drin. Ja.
Ja.
Das war meine Kindheit.
Ja, genau. Also Skateboard fahren war wirklich damals so mein Leben. Und natürlich dann Snowboard fahren im Winter und dann auch ein bisschen Windsurfen in Südfrankreich mit meiner Mama. Also das war schon toll. Ja. Und das ist ja auch ein Lebensgefühl. Und ich glaube, dieses Lebensgefühl geht nie weg. Also wann immer ich so Skate-Videos sehe auf Instagram, bleibe ich dabei und guck die mir an, weil das für mich auch so ein Gefühl von Freiheit ist. Ein Gefühl von, du brauchst nichts im Leben, du brauchst nur dein Skateboard und dann steht dir die ganze Welt offen. Du kannst aus, egal wohin du fährst, wo du bist, du wirst überall einen Spot finden, wo du deine Tricks machen kannst, wo du runterfahren kannst, wo du einfach Skateboard fahren kannst. Du brauchst nichts. Du brauchst nur ein paar Schuhe, ein Skateboard und los geht's. Immer mal wieder. Also ich habe mir vor kurzem, letzten Sommer, habe ich mir ein neues Skateboard gekauft und ich natürlich kann ich nicht mehr so fahren wie früher. Ja, also die Gelenkigkeit ist nicht mehr so wie früher. Ich kann jetzt nicht mehr 8 Treppenstufen mit einem Kickflip runterspringen, so wie früher. ich bin froh, wenn ich jetzt irgendwie 2 Treppenstufen runterkomme, ohne mir das Genick zu brechen. Aber das Gefühl ist das gleiche. So dieses Gefühl von, ich fahre einfach mal los, weiß nicht, wo ich lande und mal gucken, was passiert.
Ja, cool. Ich sag mal, geht dir das auch noch so, dass du immer, wenn du draußen zählst, du immer noch Treppen und siehst die Anfahrten und sowas? Hast du diesen Blick? Das ist so krass,
oder? Ja, klar. Ja, das geht nie weg. Also so, ich war jetzt in Berlin vor kurzem, da ist in Friedrichshain vor ein paar Jahren so ein neues Center gebaut worden und die haben da jetzt davor so eine Statue gestellt, irgendwie so ein Kunstwerk. Und dieses Kunstwerk besteht darin, es hat die ideale Transition. Also du kannst als Skater, kannst du da quasi hochfahren und wieder runter, wie so eine Halfpipe. Und ich habe mir so gedacht, hat sich jemand von den Planern keine Gedanken gemacht, dass hier jetzt ab sofort einfach alle Skater rumhängen werden, weil das ideal ist. Ja, das war mein erster Gedanke. Also das Kunstwerk war mir völlig egal. Alles, was ich gesehen habe, war ein geiler Spot, um zu skaten.
Ja, ja krass. Ja, ich habe ja am Anfang gesagt, ich halte dich für mutig. Du hast gesagt, Mut ist nicht das richtige Wort, aber du bist ja sicherlich auch mit dem, was du trotzdem machst, mit Ängsten einfach konfrontiert. Durch, wenn ich ins Skateboard fahren denke, sind ja auch viele Ängste da. Also ich kenne das noch so gut, ich habe, keine Ahnung, die 10, 12 Stufen vor mir und ich habe richtig Angst und ich will es eben trotzdem machen. Und sagen wir mal, aber jetzt, wir skaten nicht mehr, wir haben andere Ängste, wie vor Leuten sprechen, was Neues auszugeben, was auch immer. Wie sieht bei dir so ein, ich sag mal wieder, innerer alchemistischer Prozess aus, wenn Angst, Adrenalin kommt? Also erstmal, hast du Angst, Adrenalin? Wie deutest du die und wie arbeitest du damit? Wie transformierst du die?
Also anhand meiner Tour kann ich es ganz gut beschreiben, denn natürlich habe ich auch Lampenfieber und ich habe auch, ja, Angst ist vielleicht das falsche Wort, aber ich habe Respekt vor der Aufgabe und ich merke zum Beispiel auch, dass so 90 Minuten bevor es losgeht, das Adrenalin beginnt, durch den Körper zu rasen. Und ich kann dann auch nichts mehr essen und ich bin dann auch mehr oder weniger bei mir. Also es sind zwar schon Leute um mich rum, aber ich bin dann schon in Gedanken und gehe nochmal so das Skript durch und die Punkte durch und ich bin dann schon sehr bei mir. Aber ich bin nervös. Ich laufe umher. Ich glaube, ich mache in diesen 2 Stunden, bevor es losgeht, mache ich bestimmt meine 3, 4 Kilometer, ja, weil ich einfach im Kreis gehe und mich bewege. Und das Schöne ist, sobald ich die Bühne betrete, ist das weg. Und das weiß ich jetzt. Es sind immer die Momente vorher. Auf der Bühne passiert immer irgendwie was Magisches. Aber jedes Mal vorher kriegst du die Krise. Und es geht doch nicht weg. Und ich habe für mich entschieden, dass diese Anspannung, diese Nervosität, das ist eigentlich am Ende nichts anderes als eine rein körperliche Reaktion, die man deuten kann, entweder negativ oder positiv. Und ich habe irgendwann für mich entschieden, das ist positive Vorfreude. Der Körper weiß, was gerade passiert. Er freut sich auf das, was kommt. Die Nervosität geht deswegen nicht weg, aber du hast ein anderes Gefühl, was das angeht. Wenn du jetzt sagst, oh, ich bin nervös, ich krieg Zittern, das ist was Schlimmes, deutest du die gleiche Sache völlig anders. Weil die Wahrheit ist, es zwingt mich ja niemand, das zu tun. Ich könnte ja sofort sagen, ich gehe nie wieder auf die Bühne. Aber ich mache es ja aus einem Grund. Und die Anspannung, auch das Kribbeln, das ist einfach Vorfreude auf das, was kommt. Denn wir dürfen auf die Bühne gehen. Was für ein Privileg. Ich gehe auf die Bühne und es kommen 300, 400, 700 Leute, um sich das anzuhören. Wenn du mal aus der Vogelperspektive darüber nachdenkst, da kommen ein paar hundert Menschen, um dich reden zu hören. Das ist ja völlig wahnsinnig. Also nutze doch diesen schönen Moment, wer weiß, wann er wiederkommt. Und so habe ich aus einer scheinbaren, ja, negativen Situation, ich habe Angst, auf die Bühne zu gehen, einfach mir eine andere Geschichte erzählt. Mein Körper hat eine Vorfreude, auf die Bühne zu gehen, weil ob das morgen nochmal so sein wird, keine Ahnung. Aber jetzt sind die Menschen da. Jetzt habe ich die Möglichkeit zu erzählen, was ich erzählen möchte. Und ich erinnere mich gerade, wo ich darüber spreche, an meinen ersten Fernsehauftritt. Das war damals im ZDF, im Frühstücksfernsehen. Und ich weiß noch, wie ich da saß, morgens um 5:30, glaube ich, oder um 6, also ziemlich früh. Und der Moderator, ich war schon in der Maske und ich saß schon in dem Stuhl, die Kameras waren alle schon so haben angefangen zu blinken. Und der Moderator setzt sich zu mir und sagt mir so, in 90 Sekunden geht's los, dann sind wir live. Und dann hat er gesagt, ganz ehrlich, ich habe das Buch nicht gelesen. Also ich war da wegen eines Buches, genau. Er sagt mir, ich habe das Buch nicht gelesen, aber ich moderiere dich jetzt an und dann hast du 2 Minuten Zeit, um das zu sagen, was du sagen willst. Und ich dachte mir, krass, in 60 Sekunden sind wir live und jetzt muss ich irgendwas erzählen. Und dann, also das wäre der perfekte Moment gewesen, um durchzudrehen, nervös zu werden und zu stammeln und so, was soll ich denn jetzt sagen? Aber ich habe in dem Moment intuitiv gemerkt, für mich selbst, was für eine Chance, ich darf jetzt zu 2 Millionen Menschen 120 Sekunden lang sagen, was ich möchte. Und die lassen mich das, weil es ist live. Was für ein Privileg. Und dann ist auf einmal mein Puls ganz ruhig geworden und ich habe ganz entspannt das gesagt, was ich sagen wollte.
Das ist wunderschön, ja. Was ich ganz stark fühle, ist dieses, dass wir diese Empfindungen haben und manchmal wehren wir uns dann dagegen, erzählen eine falsche Geschichte und dieses Wehren dagegen irgendwie, das macht so viel Chaos. Und dann, weiß nicht, für mich gibt es immer die 2 Optionen, entweder dieses ganze Geschichte, die Drama wegzulassen, den Körper das verarbeiten zu lassen oder eben sich eine neue Geschichte zu erzählen. Für mich sind immer beide Sachen eine gute Idee letztendlich. Ja. Und es kann auch sinnvoll sein, mal, du hast am Anfang Drama gesagt. Für mich ist Drama immer so eine Geschichte, die wir dann konstruieren und Dinge verstärken, was auch ganz viel Leid letztendlich vorruft.
Ja, und letztlich ist, glaube ich, ganz wichtig, um dieses Drama und das zu vermeiden, versuche nicht, Menschen zu gefallen. Zum Beispiel Autoren haben ja auch viel mit Schreibblockaden zu kämpfen. Wann hast du eine Schreibblockade? Immer dann, wenn du nicht im Flow bist, immer dann, wenn du mit deinem Ego schreibst, weil das, was du schreibst, etwas bewirken soll bei dem, der das irgendwann liest. Das heißt, sobald du etwas tust, um zu gefallen, um zu beeindrucken, damit die Leute sagen, super gemacht, dann kommt die Blockade. Wenn du ins Fernsehen gehst und du hast die Chance, 2 Minuten zu erzählen, was du erzählen möchtest, und du versuchst, eine Geschichte zu konstruieren, damit du auch ja gut ankommst, das wird sehr wahrscheinlich nicht funktionieren. Aber wenn du einfach ehrlich bist und vom Herzen aus einfach das sagst, was du sagen möchtest, dann kannst du gar nicht scheitern. Es ist nicht möglich. Weil du einfach nur das machst, was aus dir raus möchte. Also vertraue dir. Vertraue dir, dass das, was du sagen möchtest, das Richtige ist. Und wenn du nicht darauf angewiesen bist, ob du jetzt Applaus bekommst oder nicht, dann kannst du nicht verlieren. Und weil ich vorhin den Professor Dr. Sven Gottschling erwähnt habe, mit dem ich 3 Bücher geschrieben habe, ich habe zu ihm gesagt, Sven, es gibt nur eine einzige Regel für unsere Bücher. Wir schreiben Bücher für den ganz normalen Menschen. Ich möchte komplizierte medizinische Themen so erklären, so beschreiben, dass sie jeder versteht. Ich möchte nicht deine Chefarztkollegen beeindrucken mit diesem Buch. Und nur darum geht's.
Ja, das merkt man bei dir mit jeder Faser. Also ich hatte eine Frage so ein bisschen aufgeschrieben oder angedacht, was dein Geheimnis ist, authentisch zu werden. Aber das hast du eigentlich insofern beantwortet, dass ich ganz stark spüre, wenn wir versuchen, authentisch zu sein, dann sind wir nicht authentisch. Es gilt eigentlich nichts zu tun,
genau.
Außer wir zu sein, ja.
Genau, und es gibt so diesen weiteren Kalenderspruch, du bist genug. Und es klingt so, schon tausendmal gehört und irgendwie so, bleh, ja. Aber es ist einfach die Wahrheit. Du bist genug und versuche nicht so zu sein wie jemand anderes. Das kannst du vielleicht mal irgendwie machen, zweimal, dreimal, aber irgendwann, erstens, merken es die Menschen sowieso. Und zweitens, es wird sich für dich selbst nicht gut anfühlen. Aber wenn du immer du bleibst, dann ist die Reaktion von außen nicht so entscheidend. Weil am Ende guckst du in den Spiegel und du bist noch immer du.
Ja, wunderschön. Ja, das war super, super inspirierend für mich. Ich hätte auch für ganz, ganz viele Hörer. Du, mich hattest tatsächlich sehr bewegt, inspiriert, dass deine Frau auch Iranerin ist und in dem, was in den letzten Monaten oder Wochen da erleben, das berührt mich tatsächlich sehr, löst viel in mir aus. Also ja, ganz viel Mitgefühl für uns alle wahrscheinlich, ja. Was bitte auch mal alle Hörer quasi jetzt kurz in sich gehen dürfen quasi, wie privilegiert wir sind. Und ich glaube, dass wenn wir da Intentionen setzen, dass das auch wertvoll letztendlich ist, ja.
Absolut. Sich immer mal wieder zu fragen, ist mein Leben wirklich so schlimm, wie ich manchmal glaube? Und die Antwort ist nein. Das kann ich schon jetzt beantworten. Nein, nein. Und wir denken so oft so viel Blödsinn. Jeder von uns. Und das ist so eine einfache Wahrheit. Nur weil wir etwas denken, heißt es noch lange nicht, dass es stimmt. Und deswegen nicht sofort reagieren auf so einen Gedanken, den man hat, sondern wirklich mal auch ein bisschen Abstand nehmen zu diesem Gedanken und sich selbst zu hinterfragen, stimmt das überhaupt, was ich hier denke? Gibt es dafür Beweise, dass das stimmt, was ich denke? Oder sind das einfach nur meine wirren Gedanken, die ich gerade habe und ja, nicht immer glauben, was man denkt?
Ja, schön. Also ich danke für deine Zeit. Der Espresso, der ist auf jeden Fall mittlerweile leer. Also ich verlinke in den Shownotes alle deine Bücher, deine Tourdaten und ja, liegt dir noch was im Herzen, was du gern Hörern noch mitgeben möchtest und was du noch teilen möchtest?
Also, ja, ich habe ja schon ziemlich viel gesagt. Im Endeffekt, was mir am Herzen liegt, werdet euch bitte bewusst, wie schnell dieses Leben vorbei sein kann und wie wertvoll jeder Tag ist. Es gibt so einen schönen Satz, der heißt, in jedem Tag steckt ein ganzes Leben. Du kannst an jedem Tag Entscheidungen treffen, die dein Leben in die ein oder andere Richtung lenken. Und es ist nie zu spät dafür. Und wenn man sich mal überlegt, wie unwahrscheinlich es ist, überhaupt als Mensch geboren zu werden. Und dann sind wir auch noch hier geboren, dürfen hier unser Leben leben. Ich habe es vorhin gesagt, in Sicherheit, mit all den Annehmlichkeiten, die wir haben. Wir machen das, wir gehen ins Badezimmer, drehen den Wasserhahn auf und dann kommt da warmes Wasser raus. Wir denken, das ist selbstverständlich, ist es nicht. Und wenn wir uns über all diese vielen Kleinigkeiten ein bisschen bewusster werden, dann ist schon ganz viel gewonnen. Sagt euren liebsten Menschen, dass ihr sie liebt. Und viel mehr müsst ihr gar nicht tun. Habt ein bisschen mehr Demut dem Leben gegenüber. Die Dinge müssen nicht sofort klappen. Lasst euch Zeit. Achtung, noch ein Kalenderspruch. Das Leben ist kein 100-Meter-Sprint, sondern ein Marathon. Lasst euch Zeit, egal wie alt du bist, ob du 15 bist oder 80 bist. Du hast noch dein ganzes Leben vor dir. Ob das jetzt 2 Jahre sind 10 Jahre, 20 Jahre, weiß sowieso kein Mensch. Aber nutzt bitte die Zeit, die euch noch bleibt, jeden Tag. Und ich glaube, es gibt nichts Schlimmeres, als eines Tages, wenn man so auf seinem Sterbebett liegt, zurückzublicken und sich eingestehen zu müssen, ich habe mein Leben vergeudet. Ich glaube, das ist das Allerschlimmste. Du musst nicht alles schaffen im Leben. Du musst nicht alles erreichen im Leben. Allein, dass du es versuchst, ist eigentlich der Sinn des Lebens. Es zu versuchen. Du musst es nicht erreichen. Das waren so die Worte, die mir aktuell so ein bisschen einfallen. Und ja, genießt euer Leben. Sagt den Menschen, die euch begleiten, wie toll sie sind. Seid dankbar für all die Probleme, die ihr nicht habt. Und seid dankbar für die Probleme, die ihr habt, denn das bedeutet, ihr seid am Leben und löst sie. Wie langweilig wäre ein Leben ohne Probleme?
Ja. Ja. Danke, Lars. Danke, Lars.
Sehr gerne, Tim.
Das war's mit dieser Episode. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, du hast auch viel Inspiration getankt, aber denke mal dran. Inspiration ist so ein Funke. Ne? Dieser Funke, der kann Feuer entfachen, aber es ist dein Job, das Ganze in die Umsetzung zu bringen, dein Handeln und Denken zu ändern und diese Inspiration, diesen Funken zum Feuer werden zu lassen, ja, und das Leben quasi ja, feurig und neugierig lebst. Wenn diese Episode für dich wertvoll war, dann hinterlass uns sehr, sehr gerne ein Feedback, indem du uns eine Bewertung bei Apple und Spotify hinterlässt. Vielen lieben Dank dafür und teile doch gerne die Episode auf den sozialen Netzwerken, beispielsweise indem du jetzt einen Screenshot machst und Lars und mich darin verlinkst. Vielen lieben Dank. Alles, über das wir gesprochen haben, findest du wie immer in den Shownotes. Alle Bücher von Lars, alle hilfreichen Links, über die wir ja, gesprochen haben. So, nun wünsche ich dir eine wunderschöne Woche, eine gute Zeit von Herzen. Alles Liebe, ich bin Tim.